Liebe SCG Agri, liebe Zuhörer, die Predigt jetzt gerade im Internet hören, wir haben heute Karfreitag. Karfreitag, das ist ein besonderer Tag. Im Englischen redet man in diesem Zusammenhang nicht von Karfreitag, sondern von Good Friday, der gute Freitag. Wenn man das hört, dann fragt man sich, ja, was ist denn an dem Karfreitag so gut? Wieso sagt man dem auch der gute Freitag? Karfreitag ist ein Teil von Ostern. Es führt hin auf den Ostersonntag. Und wir feiern da etwas Spezielles, aber etwas, wo letztlich nichts mit dem Osterhase oder dem Schokihase zu tun hat, sondern es geht um Jesus Christus. Und ich möchte dazu den Predigtext vorlesen, der steht in Lukas Kapitel 23, ab Vers 32. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte oder auch Golgatha, kreuzigten sie Jesus dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Jesus hat anderen geholfen. Er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten Jesus auch die Soldaten, traten herzu, brachen ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber auch über ihm eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hing, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei, und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Ich habe schon gesagt, im Englischen redet man nicht von Karfreitag, sondern von Good Friday. Guten Freitag. Wenn man aber den Text hört, dann fragt man sich das erste Mal: Ja, was hat denn der Text irgendetwas Gutes an sich, was da passiert? Jesus, er wird hingerichtet. Und er wird nicht nur hingerichtet, sondern er wird gekreuzigt. Und Kreuzigung ist mit Abstand eine von den schlimmsten Todesarten, die die Menschen sich je ausgedacht haben. Ursprünglich von den Persen erfunden wurde, haben das Griechen übernommen und nachher haben das die Römer wiederum von den Griechen übernommen. Eine entsetzliche Todesart. Was passiert bei einer Kreuzigung? Die Leute werden angenagelt durch den Unterarm und durch die Füße an das Holz. Aber was dabei nicht passiert ist, die Leute verblüten bei dem nicht, sondern sie ersticken. Und man hat absichtlich am Kreuz ohne ein Podestchen an da, damit die Leute dort drauf abstehen können. Also, es ist ganz eine perfide Sache gewesen. Es ist nicht einfach darum gegangen, dass die Leute sterben, die Leute sind versteckt am Kreuz, sondern es ist darum gegangen, dass das so lang wie möglich geht. Der Überlebenstrieb vom Menschen hat nämlich dafür gesorgt, dass es die Leute, die am Kreuz gehangen sind, die sind immer wieder abgestanden auf dem Podestli, sodass sie ganz kurz wieder Luft bekommen haben. Und das hat darum manchmal Tage können dauern, bis die Leute am Kreuz gestorben sind. Effektiv. Es hat können Tage dauern. Und das ist ganz entsetzlich gewesen. So sehr, dass es sogar wirklich verboten gewesen ist, einen römischen Bürger zu kreuzigen. Nur Sklaven, die sich gegen Rom aufgelehnt haben, sind gekreuzigt worden. Eine von den berühmtesten Beispielen dafür ist der berühmte Sklavenaufstand vom Spartakus gewesen, wo, nachdem der niedergeschlagen wurde, haben die Römer tausende von Sklaven entlang der Via Appia gekreuzigt, um einfach zu zeigen, schaut, das passiert, wenn ihr uns gegen mich uns auflehnt. Das passiert mit euch, damit es alle gesehen haben. Es ist absichtlich öffentlich gewesen. Die Leute sind absichtlich so ausgestellt und beschämt gewesen, dass jeder gesehen hat, wenn du dich mit Rom anlegst, das ist das Schicksal, das dich erwartet. Und Jesus ist jetzt auch verurteilt worden. Von der jüdischen Ober angezeigt, weil er hat angeblich einen Aufstand zu organisieren. Und er hat gesagt, er sei der König der Juden. Der Pilatus hat dem nachgegeben, obwohl er ursprünglich zuerst Jesus nicht verurteilen wollte. Und so wird Jesus verurteilt von Pilatus und zusammen mit zwei Räubern eingerichtet. Jesus muss selber das Kreuz tragen, er mag es nicht. Darum muss der Simon für Kyrene ihm noch helfen, dass das Kreuz überhaupt bis an die Schädel steht, bis nach Golgatha kommt. Und dort haben die römischen Soldaten Jesus gekreuzigt. Und zwar auf der linken Seite ein Räuber, auf der rechten Seite ein Räuber. Und das ist etwas unheimlich Qualvolles gewesen, was Jesus da passiert. Und in dem Moment, was sagt Jesus? Er sagt nicht, Gott möge euch strafen für das, was ihr euch mir antönt. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus betet zum Vater, vergib den römischen Soldaten, vergib denen, die mir verurteilt haben, denn sie wissen nicht, was sie machen. Sie wissen nicht, dass sie der Retter von der Welt, der Sohn Gottes, der ewige Gott selber kreuzigen. Das ist ihnen nicht bewusst. Und das ist ihnen wirklich nicht bewusst. Und darum betet Jesus zu seinem Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie machen. Und mit diesen Worten, da macht Jesus auch klar, um was geht's an Karfreitag? Wieso ist das ein guter Freitag? Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus weist darauf hin. Wir Menschen leben in der Auflehnung gegenüber Gott. Natürlich sind das jetzt die unmittelbar, die ihn kreuzigen, aber Jesus meint das weiter raus. Er redet von der ganzen Menschheit. Wir Menschen leben fern von Gott und übertreten seine Gebote noch und nöcher. Und wir realisieren dadurch nicht, dass wir schuldig sind vom heiligen und gerechten Gott. Und genau für das ist Jesus gestorben am Kreuz auf Golgatha. Im Johannesevangelium lesen wir, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern das ewige Leben habe. Jesus, er überwindet das. Er stirbt am Kreuz für uns, sodass wir nicht mehr in der Gottesferne leben müssen, sondern dass wir bei Gott selber sein können. Er überwindet unsere Schuld. Aber er nimmt nicht nur unsere Schuld auf sich, und das macht er auch, sondern er nimmt noch viel mehr auf sich. Er nimmt auch unsere Scham und unsere Schande auf sich. Es heißt da, und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Aber das Volk stand da und sah zu, aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu, brachen ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Wenn man den Text so hört, dann ist es ein Text, der redet von Hohn, er redet von Spott, er redet von Beschämung und er redet von Niederlage. Das alles erleidet Jesus am Kreuz. Und er nimmt mit dem, was er am Kreuz auf sich nimmt, das auf, was wir verdient haben. Die Scham und die Schande, der Spott und der Hohn, wo wir in Ewigkeit verdient hätten, weil wir gegen Gottes Gebot verstoßen haben. Und Jesus aus Liebe zu uns sagt, ich nehme das auf mich. Und die Leute verspotten ihn und gleichzeitig realisieren sie gar nicht, was überhaupt da passiert. Denn schon im Psalm 22 prophezeit David vom verheißenen Messias, vom Christus, dass die Leute werden seine Kleider verteilen und los um sie werfen. Wiederum, im Psalm 69 wird ganz klar von David vorausgesagt, dass man am verheißenen Messias wird Essig zu trinken geben. Die Leute da verlangen das Zeichen. Hey, wenn du wirklich der Christus bist, dann wirst du doch nicht so elendiglich am Kreuz sterben. Und was sie dabei nicht realisieren, dass genau die Zeichen da ablaufen, wo schon im Alten Testament vorausgesagt sind, dass je der Messias die wird erfüllen. Also sie suchen nach Zeichen, dass Jesus der Messias ist, also nicht wirklich, sondern komm, jetzt beweis es. Und genau das passiert, nämlich, dass er die Prophetie aus dem Alten Testament, aus den verschiedenen Psalmen, wie Psalm 22 oder Psalm 69, erfüllt. Und sie realisieren das nicht, obwohl sie die Bibel eigentlich kennen. Und man fragt sich ja, wieso passiert das? Obwohl genau das passiert, was im Alten Testament vom Messias vorausgesagt wird. Wieso merken sie das nicht? Und ich glaube, es ist ganz einfach darum, weil wenn man an Gott denkt und an den Retter von der Welt denkt, an den König von der Welt denkt, dann denkt niemand an die Verse, obwohl man sie kennt, obwohl sie in der Bibel stehen. Aber man hat den Eindruck, wenn jemand mit Gott lebt, dann muss es dem Menschen gut gehen. Wenn jemand Gott gehorsam ist, dann muss er erfolgreich sein. Wenn jemand sich Gott ganz hingibt, dann kommt es mit dem Leben gut raus und es gelingt. Und Jesus zeigt aber, Gottes Weg sind manchmal ganz andere. Wenn du Gott treu bist, kann es sein, dass du eben nicht erfolgreich bist. Es kann sein, dass gerade weil du Gott gehorsam bist, in Scham und Schandland bist. Jesus ist es so passiert. Ultimativ wird es dir gut gehen, wenn du an Jesus glaubst. Aber das heisst nicht, dass es sofort wird passieren. Es kann sein, dass auch wenn du mit Jesus lebst oder Gott gehorsam bist, dass du Schmerzen hast. Weil auch Jesus hat Schmerzen gehabt. Und Jesus sagt selber, es ist genug, wenn der Knecht so ist wie sein Herr. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann kann es wirklich sein, dass wir sind wie Jesus. Dass man uns verspottet, weil man an Jesus glaubt und Gottes Gehorsam, Gott gehorsam ist. Es kann sein, dass nicht alles gerade sofort gut kommt. Es kann sein, dass man einfach mit gewissen Problemen und Nöten muss leben. Und Gott an dem Punkt hat es sich leisten können, zu sagen, ich lerne zu, dass Menschen mich und meinen Sohn Jesus Christus missverstehen. Und so verstehen heute noch die Leute Gott manchmal falsch. Und verstehen manchmal nicht, dass Gott sehr häufig das Niedrige und das Elende und das Schmerzbehaftete erwählt hat. Und genau das sein Weg ist, wenn er die Welt zur Vollendung führt. Und das sieht man effektiv an Jesus. Man sieht, dass es nicht immer Gott sofort gut kommt, wenn man an Gott glaubt. Es kann sein, dass man muss Hohn und Spott ertragen. Und Jesus, er geht dadurch. Und durch das schafft er Heil für die ganze Welt. Es ist so. In Daniel Kapitel 12, Vers 2 sagt der Daniel etwas Entscheidendes. Was passiert da? Was schreibt Daniel auf? Er sagt, es wird Auferstehung von den Gerechten zum ewigen Leben geben und es wird Auferstehung von den Ungerechten zur ewigen Scham und Schande geben. Und Gott möchte nicht, dass irgendjemand in die zweite Kategorie hineingehört. Dass man ewig ausgestellt ist für das, was man alles als Sünde begangen hat. Sondern Gott sagt, mein Sohn nimmt all die Scham, die für die Menschen bestimmt ist, auf sich. Er erträgt das am Kreuz. Und durch das schafft er jede Möglichkeit, dass er eines Tages vor Gott stehen kann und kann sagen, ich bin rein vor Gott. Und niemand wird die Schuld und die Sünde jemals wieder vorbringen, wo du begangen hast. Es ist einfach vergeben. Jesus hat das erträgt. Und nebendran sind noch zwei Übeltäter oder wortwörtlich zwei Räuber mit ihm gekreuzigt worden. Der Markus macht klar, dass zuerst beide Räuber eigentlich sehr negativ auf Jesus reagiert haben. Und zwar einfach in dem Punkt, eben aus dem gleichen Punkt wie die Leute, die sonst über ihn gespottet haben. Nämlich, wenn du am Kreuz hängst. Das soll der Weg Gottes sein. Das kann nicht der Messias sein. Heißt denn im Alten Testament, im fünften Buch Mose schon, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Aber dann überlegt sich einer von diesen Räubern anders. Er überlegt sich effektiv anders. Da ist weiter der eine Räuber, er verspottet ihn und sagt, hey, wenn du wirklich der Messias bist, dann rette dich selber und dann rette du uns. Und das geht man, hört man häufig. Vielleicht jetzt in dem Punkt, rette ich selber und uns, aber Gott, wenn du Gott bist, oder Jesus, wenn du Gott bist, dann heil du mich in dieser Situation. Dann tun sofort alle Not, wo ich drinstehe, beenden. Jesus, wenn du Gott bist, dann mach mit dem Coronavirus jetzt sofort ein Ende und heil du alle, die an denen erkrankt sind. Und rette du mein Geschäft. Und der andere Räuber sagt aber etwas ganz anderes. Er redet zum anderen Räuber und redet ihm ins Gewissen und sagt, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus erlebt da etwas Außergewöhnliches. Am Kreuz, da überlegt sich der Räuber das anders. In seiner grossen Not erkennt er, wer Jesus wirklich ist. Und erkennt das unter allen Schmerzen und Leid, die er selber erleidet und wo Jesus erleidet. Er erkennt, das ist der Retter von der Welt. Und der Räuber zeigt uns den Weg ins Paradies. Er erkennt, wo geht's hin. Was ist das? Das erste Mal, er sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Wenn jemand gekreuzigt worden ist, dann ist oben an ihm Kreuz angenagelt gewesen, wieso ist er gekreuzigt worden? Und in dem Fall ist es klar, es ist drüber gestanden, er ist ein Räuber. Bei Jesus ist drüber gestanden, er sei der König der Juden. Was kein Verbrechen ist. Räuber sein ist ein Verbrechen. Und darum sagt der Räuber, hey, ich als Räuber und als Mörder, ich habe verdient, dass ich da am Kreuz angenagelt bin. Aber Jesus hat offensichtlich nichts gemacht, was irgendwie ein Verbrechen wäre. Er hat keine Sünde begangen. Das heisst, das erste Mal, was der Räuber da sagt, ist, ich weiß, dass ich schuldig bin von Gott und meinen Mitmenschen. Und zweitens, er erkennt, Jesus ist der perfekte Mensch, der so ist, wie es Gottes Wille entspricht. Das ist der erste Schritt, den er erkennt. Und das zweite ist, er geht zu Jesus und er sagt, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er sagt, Jesus, bitte schenk, dass mir vergehst. Trotz all dem, was ich da erleide, schenk, dass ich trotzdem ins Paradies kommen darf. Und Paradies ist ein Lehnwort aus dem Persischen, wo ins Griechische übernommen worden ist und das Alte Testament übersetzt hat und die Geschichte von Adam und Eva übersetzt hat. Und dort ist das Wort Paradies für Garten übernommen worden. Das heisst, er sagt Jesus, schenk, dass ich dort leben darf, wo die Menschen ursprünglich hätten sollen leben. Im Paradies. Das, was die Menschen verloren haben, das schenkst du mir zurück. Das kannst du mir zurückschenken. Das heisst, er macht wirklich drei Sachen. Erstens, er sagt, ich bin schuldig von Gott. Ich habe das verdient, was mir passiert. Er sagt zweitens, Jesus, er ist der perfekte Mensch und er kann mich retten. Und drittens, er geht zu Jesus und bittet ihn, Herr, errette mich und schenk mir den Zugang zum Paradies. In seiner äußersten Not. Das heisst, was macht er? Und was passiert da jetzt? Jesus sagt ihm nicht, also du bist ein Räuber. Dich nehme ich nicht an. Sondern er sagt, wahrlich, ich sage dir, heute und auch dir bietet Jesus einen Zugang zum Paradies. Und lade dich nicht von deinen guten Taten, die super sind und gut sind, vom Himmelreich abhalten. Genau Menschen wie dich möchte Jesus bei sich im Paradies haben. Und auch er ist für dich gestorben, weil auch du bist nicht perfekt. Du bist kein Räuber, du bist kein Mörder. Und ja, du zahlst deine Steuern pünktlich und du füllst deine Steuerrechnung ehrlich aus und du befolgst alle Corona-Regeln. Und trotzdem bist auch du nicht perfekt. Und Jesus sagt, und auch ich nehme deine Schuld auf dich und stirb für das am Kreuz. Und was am Schluss dann passiert, das steht, und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei, und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Jesus, er hängt 3 Stunden lang am Kreuz. Es kommt zu einer Sonnenfinsternis. Und noch viel mehr. Der Vorhang im Tempel zerreißt von oben nach unten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es keine Trennwand mehr zwischen uns und Gott gibt. Dass nicht mehr Gott einfach nur im Tempel von Jerusalem wohnt, sondern dass jeder frei und jederzeit den Zugang hat zu Gott. Im Gebet, im Bibellesen einfach auch sagen, wie der Räuber am Kreuz. Herr, gedenke an mich. Und du kannst ihm sagen, ich will eine persönliche Beziehung mit dir. Weil vorher ist so, nur der Hohepriester am Versöhnungstag, am Yom Kippur, hat dürfen in das Allerheiligste hinein und Gott begegnen. Und der Vorhang ist zerrissen. Und das zeigt, jetzt hat jeder Mensch einen Zugang zu Gott. Und Gott bietet dir jetzt durch den Tod von Jesus eine persönliche Beziehung, ein ewiges Leben im Paradies und das Leben in ewiger Herrlichkeit an. Weil Jesus hat all unsere Schuld, all unsere Scham, all unsere Schande, die wir im Leben angehäuft haben, dreht am Kreuz. Dass wir wirklich sagen können, das ist nicht mehr um, Jesus hat mir vergeben, ob es viel war oder wenig war, es ist auf Null gesetzt und durch Jesus haben wir einen persönlichen Zugang zu Gott. Wir können eine persönliche Beziehung mit ihm haben und wir werden in alle Ewigkeit im Paradies mit ihm zusammen erleben. Amen.